Wir sind eben nicht einfach so über alle Zweifel erhaben. Aber ich kenne jemanden, der für jeden Zweifel zu haben ist. Und von dem möchte ich heute reden. Ich möchte heute reden von Jesus, der uns eine Barmherzigkeit Gottes zeigt, die wir vielleicht so noch nicht wirklich entdeckt haben, vielleicht selber noch gar nicht erlebt haben, aber die er uns wirklich auf seine Weise auch zeigen möchte. Ich möchte darauf raus, dass wir manches Mal so verblendet sind, so mit Scheuklappen rumlaufen, dass wir die Wirklichkeit Gottes gar nicht wahrnehmen und deshalb in Zweifel kommen. Ich möchte euch eine kleine Skizze malen. Also, ich bin jetzt nicht der großartigste Künstler, aber ich habe auch wirklich nicht so viel vor heute. Sondern ich möchte zwei Worte schreiben. Das könnt ihr lesen, heißt Unglaube. Das zweite. Also wer es nicht lesen kann, das heißt Glaube. Diese beiden Worte spielen in dem Text von heute aus Markus 9 eine herausragende Rolle. Das Wort Unglaube und das Wort Glaube. Und wir werden merken, dass zwischen beiden Worten sich natürlich eine Linie befindet. Jetzt könnt ihr zweifeln, ob die gerade oder krumm ist, aber diese Linie oder dieser Graben, das ist der Graben des Zweifels. Zwischen dem Unglauben und dem Glauben zieht sich ein Graben hindurch namens Zweifel. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen Unglaube und Glaube, genau da entsteht Zweifel. Ihr kennt alle die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Der Philippus seinem Kämmerer Jesaja 53 erklärt und dann tauft er ihn und dann heißt es, und Philippus war an der Stelle, wo er den Kämmerer getauft hat, nicht mehr zu sehen, sondern tauchte irgendwo anders im Land Israels auf, nämlich irgendwo an der Mittelmeerküste. Und also er wurde einfach kurz mal weggebeamt. Wer glaubt, dass das passiert ist? Also ihr merkt, ihr dürft dort richtig aktiv sein. Natürlich, das glauben wir, oder? Es war eine Frau von den christlichen Ärzten, die unterwegs war in Afrika. Und sie hat einen Anruf bekommen übers Handy. Sie muss ganz schnell 400 Kilometer weiter an einen anderen Ort gehen. Und sie dachte, ja klar, sie kann ja fliegen, hatte aber kein Geld und kein Ticket. Und dann hat sie gebetet und sie hat von Gott so verstanden, mach dich auf zum Flughafen. Und dann ist sie zum Flughafen gegangen und hat natürlich immer Ausschau gehalten, ist rumgelaufen und hat geguckt, ob sie nicht irgendjemanden wahrnimmt, der ihr jetzt vielleicht gleich ein Ticket überreicht und sagt, hier, das ist das Ticket für den Flug nach XY. Aber da war niemand. Den ganzen Tag über, bis zum späten Nachmittag, und es ist nichts passiert. Sie hat geglaubt, dass Gott ihr einen Flug schenkt, dass das irgendwie klappen muss. Aber im Laufe der Zeit, was passiert, wenn man zu lange warten muss, oder? Dann fängt man an zu zweifeln. Und irgendwann mal glaubst du nicht mehr, dass es heute passiert. Es gibt im Wort Gottes viele, viele tolle Wundergeschichten. Unter anderem auch diese Geschichte, wo die Ammoniter das Volk Israel angegriffen haben und Josua hat gekämpft. Und die kämpfen ja nur tagsüber, weil nachts kann man auch den Falschen erwischen. Und an diesem einen Tag, da waren sie ganz knapp vor dem Sieg. Und Josua hat gewusst, wenn uns fehlen noch ein paar Stunden und dann ist die Kiste fertig, dann haben wir sie. Aber wenn die jetzt noch mal eine Nacht lang sich ausruhen können, dann wird es morgen wieder so schwer. Und dann hat er gebetet, Sonne, stehe still. Was passiert? Die Sonne stand still und die Ammoniter wurden geschlagen. Das glauben wir, oder? Wie einfach wäre es doch zu glauben, wie beim Zeltlager, das ich gemacht hatte. Es hat an dem Abschlusstag in Strömen geregnet. Die Kinder hatten ihre Sachen gepackt und die Eltern sollten um 2 kommen zum Abschlussgottesdienst mit Kaffee trinken und dann soll es nach Hause gehen. Und es hat geregnet den ganzen Vormittag und wir haben gebetet und haben gesagt, Vater, schenk, dass es aufhört zu regnen. Wir brauchen eine regenfreie Zeit irgendwie, weil wir nicht im Zelt das machen könnten, es sind viel zu viele Leute. Um 2 sollten die Eltern kommen und um 2:30 hat es immer noch geregnet. Und wisst ihr, wenn etwas so lange dauert, wir haben das geglaubt, dass es dann auch mal aufhört an diesem Tag. Aber der Wetterbericht hat was anderes gesagt, definitiv. Wir haben keinen Wetterbericht gefunden, der uns ein trockenes Plätzchen versprochen hätte. Und dann kamen Zweifel, wird das wohl? Und irgendwann mal fängst du an und sagst, ich glaube es nicht mehr, dass das wird. Und jetzt könnte ich ganz viele Geschichten erzählen und ihr könntet erzählen, ja, das passiert. Und wie gerne hätten wir Momente, wo wir sagen, hier, ich glaube das und ich bleibe dabei und egal was passiert, ich glaube, dass es geschieht und ich will nicht daran zweifeln. Zweifel entstehen da, wo deine tiefste Überzeugung mit deiner größten Unsicherheit zusammentrifft. Weil du es selber nicht in der Hand hast, es zu managen. Weil du es nicht mehr hinkriegst. Und dann können Zweifel über getroffene Entscheidungen da sein. Dann können Zweifel darüber da sein, ob das wirklich stimmt, dass mit dem Impfen alles gut geht und so. Ja, das ist so. Und dann lesen wir in Markus 9 diese Geschichte, wo im Vorfeld etwas Wunderbares passiert. Nämlich da ist Jesus mit 3 seiner Jünger, mit Petrus, Johannes und mit Jakobus auf dem Berg der Verklärung und sie erleben, wie Jesus verwandelt wird. Und Petrus, dem hat es als einzigem nicht die Sprache verschlagen. Er sagt, lass uns 3 Hütten bauen, das wird richtig toll für dich, Jesus, und für den Mose als Vertreter des Gesetzes und für Elia als den Vertreter der Propheten. Und dann bleiben wir hier. Hier ist richtig cool hier. Lass uns hier bleiben. Und dann hören sie diese eine Stimme vom Vater, der sagt, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Er sagt damit, es ist das Gesetz gegeben und die Propheten haben prophezeit, aber was jetzt gilt, ist das Entscheidende. Hört auf meinen Sohn. Er ist die Erfüllung jeglicher Prophetie und er ist der, der das Gesetz bis ins Detail erfüllt hat. Es gibt niemanden anderen, auf den wir jetzt noch zu hören haben. Und der heißt Jesus. Und dann kommen sie hinunter in die Realität des Lebens. Und also die 3 hatten echt so ein absolutes Highlight in ihrem Leben und die anderen Jünger haben unten malocht und haben sich hingekriegt. Jesus kommt runter und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, Jesus sah, entsetzten sie sich und liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit meinen Jungs? Was geht hier vor? Und dann kommt einer aus der Menge und antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Spannend. Er hat nicht gesagt zu deinen Jüngern, sondern ich habe ihn zu dir gebracht. Das ist ein wunderbares Verständnis übrigens von Jüngerschaft. Dass für die Leute klar war, wenn wir den Jüngern begegnen, ist das genauso, wie wenn wir ihm begegnen. Ein wunderbares Bild, das heute übrigens auch noch gilt. Ich habe ihn gebracht, meinen Sohn. Er hat einen sprachlosen Geist und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit einem Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten und sie konnten es nicht. Jetzt können wir vielleicht mal die Jünger ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, nun ja, also die waren ja noch nicht so lang mit Jesus unterwegs, oder? Vielleicht war es ein Jahr. Also nach 3 Jahren, da war das ja deutlich besser. Zumindest liest man das. Mal kurze Frage, wer ist länger als 3 Jahre mit Jesus unterwegs? Dann müsste für euch kein Problem sein, oder? Oh, nee. Nein, die Rechnung geht nicht auf. Da dürft ihr wirklich dran zweifeln. Nein, das ist eine ganz andere Frage. Es ist vielmehr eine Frage, ob ich Jesus handeln lasse. Oder ob ich meine, ich müsste das durch meinen Glauben hervorbringen und schaffen. Sie konnten es nicht. Und er antwortete, und jetzt kommt dieses starke Wort, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Und jetzt bin ich so froh, dass hier nicht steht, hey Philippus, was bist du für eine lahme Ente im Glauben? Du müsstest das mittlerweile wissen, wie es funktioniert. Oder den Andreas oder den Thomas, aber der Thomas war ja eher ein Zweifler. Nein, er macht das nicht. Er redet vom Geschlecht und er redet alle an, die dabei sind. Er redet auch die Schriftgelehrten an, die sich gestritten haben und die Leute, die zugeschaut haben und die nicht recht wussten, haben die recht oder hat jene recht? Oder warum können die es nicht? Und kann es Jesus vielleicht? Jesus spricht hier alle an und er spricht auch uns an und fragt, wo wir uns hier positionieren würden mit unserem Glauben oder eben nicht glauben können mit unserem Zweifel. Und dann sagt Jesus, bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und zugleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Dieser junge Mann, vielleicht ist es ein älterer Mann, vielleicht ist es auch noch ein Kind, das steht hier gar nicht. Als Jesus nämlich dann den Vater fragt, seit wann ist das bei dem so, bei deinem Sohn? Dann sagt der Mann, von Kind auf. Vielleicht war das ein 30-jähriger Mann und sein Vater war 50. Vielleicht war das ein 10-jähriger Junge und der Vater war 25 oder 30. Also man kann alles Mögliche da einsetzen. Es kommt nicht auf die Länge an. Auch wenn Jesus fragt, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt. Von Kind auf. Von Kind auf war dieser junge Mann Objekt. Er war getrieben und gefesselt und geleitet und bestimmt von einer fremden Macht. Er war nicht selber der Handelnde, der selber konnte, wie er wollte. Da hat etwas nach ihm gegriffen und er konnte dem nicht ausweichen. Ich habe schon manchmal gedacht, das erinnert mich an Römer 7, wo Paulus schreibt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Er ist in dieser inneren Zerrissenheit und weiß gar nicht, wie kommt er da nur raus. Und vielleicht kennt ihr das selber, dass ihr manches Mal in Dingen verharrt, in einer Denkweise, wo er nachher meint, wer hat mich da nur geritten? Warum kam ich da nicht raus? Oder dass ihr Dinge tut, wo er nachher sagt, meine Güte, wie kam ich eigentlich nur dazu? Was hat mich da bestimmt? Wie bin ich da nur hingekommen? Ich finde das eine wichtige Frage, die Jesus hier stellt, weil er nämlich deutlich macht, ich bin zutiefst interessiert an deiner Misere. Finde ich toll. Gott hat höchstes Interesse an meiner Misere. Und darum fragt er, wie lange geht das schon? Wenn wir manchmal an unser eigenes Leben denken, dann sagen wir auch, manches geht schon viel zu lange, dass ich das nicht unter die Füße kriege. Und bei manchem meine ich, dass ich hätte es jetzt endlich geschafft und plötzlich kommen mir wieder Zweifel daran. Oder ich rutsche wieder in die gleiche Gewohnheit hinein, die mich nicht näher zu Gott bringt, sondern die irgendwie eine Barrikade aufbaut und mir das Ohr zuhält, dass ich Gottes Wort nicht richtig hören kann. Der Mann erklärt noch, er hat ihn ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen. Er hat ihn Dinge tun lassen, wo er sich nicht nur die Finger verbrannt hat. Das Wasser, das ging manches Mal bis zur Oberkante Unterlippe. Vielleicht könnt ihr euch in manchen Stellen wiederfinden. Und ich würde euch einladen dazu, dass ihr euch zu Hause mal so ein Blatt Papier nehmt und sagt, ich habe eine Spalte Unglaube, eine Spalte Glaube. Und dass ihr mal Dinge aufschreibt in eurem Leben, wo ihr sagt, da ist eher der Unglaube da, dass ich nicht recht glauben kann, dass das nochmal gut wird. Vielleicht habt ihr auch Momente, wo ihr sagt, ja, da glaube ich, da bin ich hier voll dabei. Und bei anderen Dingen, da hängt ihr voll im Graben des Zweifels drin. Und ihr kommt da nicht selber raus. Schreibt euch das doch einfach mal auf und haltet es Jesus hin, wo ihr schier unterzugehen droht, wo ihr nicht wirklich weiterkommt und wo ihr Zweifel habt, wie das wohl werden soll. Man kann ja an vielem zweifeln, was im letzten Dreivierteljahr passiert ist. Und das zu Gott zu bringen. Er ist wirklich für jeden Zweifel, den wir in unserem Herzen tragen, zu haben. Und darum ist er die erste Adresse, an den wir uns wenden können. Und was ich so wertvoll finde, dieser Mann, der hier erstmal eine negative Erfahrung mit den Jüngern gemacht hat, weil die es nicht geschafft haben, der wendet sich trotzdem noch an Jesus. Und wenn Leute von uns, wenn Leute von mir als Pastor, wenn Leute von uns als Gemeinde, wenn manche enttäuscht sind, das passiert. Das ist die ganzen letzten 100 Jahre passiert. Dann wünsche ich mir, dass diese Menschen sagen, und ich will mich dann trotzdem an Jesus halten. Und wenn du an irgendeinem Punkt enttäuscht bist, dass du sagst, und ich will mich an Jesus halten, weil es geht hier um Jesus. Und weil er viel mehr kann und viel verlässlicher ist. Dieser Mann, der endet mit dieser Aussage, wenn du, Jesus, aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und er redet jetzt nicht nur von seinem Sohn, sondern er redet auch von sich und von seiner Familie, weil das ist eine tierische Last, eine unerträgliche Last, die diese Familie zu tragen hatte mit diesem Sohn. Und er sagt, erbarme dich unser und hilf uns, hol uns da raus, wenn du etwas kannst. Hast du schon mal so gebetet? Herr Jesus, wenn du was kannst, dann aber. Also wir beten ja ein bisschen anders. Wir haben das in unserer christlichen Sozialisation etwas anders gelernt. Wir sagen, Herr Jesus, ich weiß, dass du alles kannst. Und wenn du magst und wenn du meinst, das ist richtig für mich, dann bitte und dann kommt unsere Bitte. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist alles gut gebetet. Ich möchte dich ermutigen, auch einmal noch viel mutiger und herausfordernder und wirklich nach deinem Herzen zu beten, wie es dir da gerade zumute ist. Mit all deinen Zweifeln und mit auch deinen Anklagen. Gott hält das locker aus. Er weiß das ja sowieso. Bevor wir es denken, weiß er das schon. Und wenn wir es sagen, wissen wir es dann auch. Und jetzt sagt dieser Mann, wenn du kannst. Und Jesus antwortet, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt in dieser Begebenheit. Jesus ergreift das auf und sagt, du sagst, wenn du kannst, und bestätigt, wenn jemand glaubt, dann ist ihm nichts unmöglich. Und damit sagt er diesem Mann, weißt du, es kommt gar nicht auf deinen Glauben an, sondern es kommt auf meinen Glauben an. Versteht ihr? Dieser Mann sagt, wenn du kannst, dann erbarme dich. Und Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und er heilt ihn nachher. Das heißt, Jesus macht klar, es liegt in meiner Macht, es liegt an mir. Und nicht an dir. Und darum kann dieser Mann sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich nehme mal dies hier als dieser Mann. Ich glaube, dass du das kannst. Aber ich weiß gar nicht, passiert das jetzt? Deine Jünger habe ich anders erlebt. Und ich bin gerade hier mitten in diesem Zweifel und rutsche immer weiter runter und ich weiß gar nicht, wie es werden soll. Hol mich da bitte raus. Ich glaube ja, dass du es kannst, aber irgendwie. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen, dieses Hin- und Hergerissensein und nicht recht wissen. Und ich bin so dankbar dafür, dass uns die Bibel diese Begebenheit genauso erzählt, weil nämlich hier etwas ganz Besonderes deutlich wird. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis Vers 27 sogar, bis Jesus zu diesem Mann, zu diesem Sohn gesagt hat, zu diesem Geist gesprochen hat, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da ist dieser Sohn tatsächlich nur ein Objekt. Er wird von einem fremden Willen, von fremden Mächten, wird er bestimmt. Er ist diesen ausgeliefert. Aber durch das gebietende Machtwort Jesu wird dieser Mensch zu einem Subjekt. Er darf auf den eigenen Beinen stehen. Er wird selbstständig. Er wird nicht mehr hin und her gerissen, sondern Jesus spricht ihn frei. Und Jesus sagt, wir lesen es in Vers 27, er lag nämlich da wie tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Vorher ist immer davon die Rede, dieser Geist riss ihn und schmiss ihn und was auch immer. Und jetzt heißt es, er stand auf. Mitten in diese Zweifel hinein des Vaters, von dem Sohn wird gar nichts berichtet. Der war tatsächlich einfach erstmal, er war zwar der, um den es ging, aber er war nicht wirklich aktiv beteiligt. Zu diesem Mann macht Jesus deutlich, schau, ich kann das. Und aufgrund deiner Bitte, aufgrund deines Vertrauens zu mir, handle ich und hole dich aus deinem Unglauben heraus, aus deinen Zweifeln heraus, dass du glauben kannst. Und zwar, dass du an mich glauben kannst und an meine Kraft in allen Dingen. Ich möchte diese Überschrift da oben, ich möchte sie einfach ganz dick unterstreichen. Wir switchen auch als Menschen, die Jesus nachfolgen, immer wieder zwischen Unglaube und Glaube hin und her. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich dieses Kreuz erkannt. Und der gekreuzigte Jesus, der auferstandene Jesus, der holt uns da raus. Er hat sein Leben auf dieser Welt gelebt und musste in allem uns gleich werden, dass er uns aus allem herausretten konnte. So lesen wir es im Hebräerbrief. Und er hat das gemacht. Und deshalb ist er in jedem Zweifel in deinem Leben mit hineingegangen. Und deshalb fragt er dich nach dem, wie lange geht das schon? Und was macht das mit dir? Und was hat das für eine Bedeutung für deine Beziehungen? Und vielleicht müssen wir selber sagen, meine Zweifel sind unglaublich belastend für meine Umwelt. Ich traue mich schon gar nicht mehr. Und dass wir das Jesus hinhalten. Und in diesem Moment, und das ist wirklich was richtig Schönes, da hat Jesus tatsächlich sofort geheilt. Ihr erinnert euch an die Ärztin von Ärzte ohne Grenzen? Den ganzen Nachmittag hat sie immer noch gewartet, dass Gott was macht. Immer. Und wie es eben so ist, wenn man lang warten muss, oder? Dann muss man auch mal auf die Toilette. Das hat sie auch gemacht. Und auf der Toilette hat sie nochmal gebetet. Hat gesagt, Vater, ich brauche diesen Flug. Ich muss dorthin. Und dann ist sie aus der Toilette rausgegangen und befand sich 400 Kilometer weiter auf dem anderen Flughafen, direkt vor der Toilette. Glaubt ihr das? Ich sehe gerade viele im Tal des Zweifels. Boah, was hätte ich dumm geguckt? Aber die hat wahrscheinlich gleich irgendwie ein Lobpreislied angestimmt. Also bei Philippus glauben wir es, natürlich. Das ist dieser Vergangenheitsglaube. Ja, das ist ganz einfach. Und der Zukunftsglaube ist auch ganz einfach, dass das vielleicht in Zukunft auch mal bei irgendjemand passieren könnte. Aber dieser Gegenwartsglaube, dass das jetzt mit mir passieren kann, weil ich es jetzt gerade brauche. Es ist ein Einzelfall, ja. Also er hat das nicht mit einer ganzen Gemeinde gemacht. Und er macht das auch nicht mit uns, dass er uns hier wegbeamt und direkt in den Himmel hinein. Er will, dass wir noch hier sind. Deshalb sind wir hier, dass wir mitten in dieser Welt den Menschen zeigen, wer Jesus ist. Es war 2:45 auf dem Zeltlager und es hat aufgehört zu regnen. Und um 2 waren die Leute da und die Eltern haben zu mir gesagt, Thilo, sieht schlecht aus, es tröpfelt schon wieder. Wir packen jetzt schnell ein und gehen. Dann habe ich gesagt, nein, ihr bleibt alle hier, ihr wischt die Bank trocken und setzt euch hin. Wir haben gebetet und es wird trocken bleiben, bis wir fertig sind. Und dann haben sie sich hingesetzt und wir haben den Gottesdienst gefeiert, wir haben Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und es war alles gut. Als sie abgereist sind, haben wir uns bei Gott bedankt für den Schirm, den er irgendwie wohl aufgespannt hat. Und nach uns hat ein anderes Zeltlager die Zelte übernommen. Und die sind in dem Moment so, einer nach dem anderen sind die halt angereist. Und dann haben die gesagt, also hier muss echt was Komisches passiert sein. Die sind aus allen Richtungen sind die angefahren. Und sie haben gesagt, bis 3 oder 5 Kilometer vor dem Zeltlager hat es geschüttet ohne Ende. Und dann war plötzlich trocken. Und dann hat es auf dem Zeltlager wieder angefangen zu regnen. Das war für die nachfolgende Gruppe nicht so toll. Aber wir haben gedacht, wow. Und es gibt viele Geschichten, die wir erleben, die so ausgehen und andere, da haben wir gebetet und es ist nichts passiert. Und wir fragen, wann wird es? Ich bin dankbar, dass dort, wo wir hilflos eingekerkert sind, ins eigene Denken, ins Kreisen um uns selber, wo wir Zweifel an uns selber haben, ob wir überhaupt gut genug sind für diese Welt oder für Gott, wo wir uns manches Mal selbst hassen und die Liebe zu uns aufhört und damit auch die Liebe zu anderen, da sind wir nicht frei, sondern wir sind beherrscht. Aber wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dann will ich mich auch von ihm beherrschen lassen und nicht von anderen Mächten. Und dann will ich sagen, im Namen Jesu, diese Mächte haben in meinem Leben nichts zu suchen. Wir kommen zu Jesus und er beschenkt uns mit seiner Kraft. Ich möchte uns zeigen, dass der Vater, der fragend und glaubend und zweifelnd zu Jesus gekommen ist, dass er gemerkt hat, in dem Moment, wo er den Blick auf Jesus ausrichtet und seine Not vor ihm ausbreitet und nicht seiner Enttäuschung über das Unvermögen der Jünger jetzt noch mehr Luft macht, dass er merkt, wie die Barmherzigkeit Jesu aussieht. Jesus schaut ihn an, er nimmt ihn an und er spricht das heilende Wort hinein und es geht bei Jesus immer um Wiederherstellung. Es geht ihm nicht darum, dass wir es ab jetzt einfach wieder richtig toll und cool und super im Leben haben, sondern es geht ihm um Wiederherstellung und der Möglichkeit, dass wir die Beziehung zu ihm wieder leben können. Und dann wird es immer noch Zweifel geben, glaubt mir. Es wird immer noch Momente geben, wo wir sagen, ich kann das gar nicht wirklich glauben. Aber dann lasst uns zu Jesus gehen und sagen, hier bin ich mit dem, was ich habe und ich breite das vor dir aus. Und lass mich von dir wieder aufrichten und neu in die Freiheit des Glaubens führen. Ich möchte gern beten.